Wir befinden uns im zweiten Teil der zweiten Rede, der in Kapitel 24, Vers 32 beginnt. Im ersten kurzen Teil, 32 bis 36, spricht Jesus von dem, das gewiss ist und dem, das ungewiss ist, in Bezug auf seine Wiederkunft. Darauf erlässt er Forderungen zu weiser Wachsamkeit anhand von 6 Vergleichen. Wir hatten uns befasst mit einem ersten Vergleich mit den Zeiten Noahs in den Versen 37 bis 39. Den zweiten Vergleich, haben wir in den Versen 40 bis 42 einen Vergleich mit 4 arbeitenden Menschen. In den Versen 43 und 44 ist ein kurzer Vergleich mit einem Einbruch. In den Versen 45 bis 51 haben wir einen Vergleich mit 2 Verantwortung tragenden Sklaven. In den ersten 13 Versen von Kapitel 25 einen Vergleich mit 10 Brautfreundinnen. Wir befinden uns immer noch in diesem Abschnitt. In den ersten 5 Versen gibt uns der Herr einleitende Angaben. Und dann schildert er in den Versen 6 bis 9, wie Klugheit und Torheit ans Licht kommen. Und zwar in 2 Szenen. In der ersten Szene kommt ein Melderuf mitten in der Nacht, kam ein lauter Ruf, ein Schrei: Sieh, der Bräutigam kommt, geht aus, ihm zu begegnen. Darauf folgen letzte Vorbereitungen. In den Versen 7 bis 9. In den Versen 7 und 8 heißt es: Dann standen alle jene Jungfrauen auf und brachten ihre Lampen in Ordnung. Aber die Törichten sagten zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, weil unsere Lampen dabei sind zu verlöschen. Da zeigt sich der Unterschied, sagten wir, zwischen Begeisterung und Beständigkeit, zwischen einem oberflächlichen Glauben und einem ausharrenden. Viele lassen sich wohl rufen, aber wenige zeigen sich als Erwählte. Die Klugen antworteten und sagten, Vers 9, es möchte wohl nicht ausreichen für uns und für euch. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Hier wird Priorität erkannt. Es war wichtiger, für den Bräutigam bereit zu sein, als jetzt barmherzig zu sein, auf ein Risiko hin nicht vorbereitet zu sein. Das ist die erste Priorität, der Bräutigam. Nicht der Nächste. Kann man dem Nächsten helfen? Schön. Aber Glaubenstreue ist eben nicht übertragbar. Auch das zeigt uns dieses Handeln. Erste Priorität ist der Bräutigam. Zweitens, Glaubenstreue ist nicht übertragbar. Vor Gott steht keiner Pate für den anderen. Auch darf man sich hierbei nicht auf die 4 Freunde des Gichtbrüchigen verlassen, dessen Glaube Jesus sah. Dies ist eine Geschichte, auf die man sich immer wieder beruft in der Kirche, in der Szene der Kirche, wo ja Kinder getauft bzw. besprengt werden, nicht getauft, aber besprengt werden. Und Menschen für das Kind Pate stehen, Man weiß, das Kind kann nicht glauben, trotz dessen, dass Luther sagt, man sollte das Gegenteil einmal beweisen. Deshalb hat man Erwachsene herbeigeholt, die dann gerade stehen mittlerweile für das Kind, bis es alt genug sein soll, für sich zu entscheiden. Dabei beruft man sich auf Markus 2. Nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum, und als man hörte, dass er im Hause wäre, versammelten sich alsbald viele, sodass kein Raum mehr war, auch nicht draußen bei der Tür, und er verkündete ihnen das Wort. Man brachte einen Gelähmten zu ihm, der von vieren getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab, und nachdem sie durchgebrochen, ließen sie das Bett, darauf der Gelähmte lag, herab. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten. Was heißt das, dass Jesus den Glauben der vier Männer sah? Was für ein Glaube war das, bitte? Und wie hatte sich dieser Glaube geoffenbart? Ja. Ihr Auftrag war, den Gelähmten in die Gegenwart Jesu zu bringen, und diesen Auftrag haben sie im persönlichen Glauben ausgeführt. Sie persönlich waren ebenfalls überzeugt, dass Jesus es war, der diesem Mann helfen konnte. Hat der Gelähmte geglaubt? Oder haben die vier anstelle des Gelähmten geglaubt? Hat Jesus den Glauben der Gelähmten, Entschuldigung, der vier angenommen, und hat er zum Gelähmten gesagt, steh auf und lauf? Wegen des Glaubens der vier, oder weshalb hat Jesus zu dem Gelähmten gesprochen? Ja. Ja. Wie wissen wir, dass Jesus den Glauben des Gelähmten gesehen hat? Wie bitte? Das dürfen wir annehmen, ja, aber es steht etwas geschrieben, das einen Hinweis darauf wäre. Ja, das ist ein sehr starker Hinweis. Das ist ein Hinweis, und das ist der stärkste oder einer der. Es gibt zwei starke Hinweise, aber das ist der entscheidende. Aber ich lese noch weiter. Da sie wegen der Menge nicht herabkommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab, und nachdem sie durchgebrochen, ließen sie das Bett, darauf der Gelähmte lag, herab. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen, was redet dieser so, er lästert. Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sofort merkte Jesus Kraft seines Geistes, dass sie so bei sich dachten. Das stimmt mit Johannes 2, Ende des Kapitels überein, dass Jesus weiß, was im Herzen eines Menschen ist, und zwar nicht nur von Pharisäern, sondern auch von Gelähmten, die geheilt werden wollen, nicht wahr? Der das Herz der Pharisäer hier kannte, kannte auch das Herz des Gelähmten, weshalb er ohne weiteres ihm die Vergebung seiner Sünden ankündigen konnte. Das heißt, Wir haben hier nicht ein Beispiel davon, dass jemand gerettet wird, Kraft des Glaubens von anderen Menschen oder als gerettet betrachtet wird, dass der Vergleich scheitert. Und somit sind wir dabei wieder, wo wir anfingen. Jeder muss für sich Rechenschaft geben vor Gott und keiner von uns kann gerade stehen für einen anderen. Die Folgen der beiden Handlungsweisen werden uns in den Versen 10 bis 12 beschrieben. Aber während sie weggingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die, die bereit waren, gingen hinein mit ihm zur Hochzeit. Und die Tür wurde geschlossen. Hernach kommen auch die anderen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, öffne uns. Der Antwortende aber sagte: Wahrlich, ich sage euch, ich weiß nicht, wer ihr seid. Darauf kommt es an, dass wir Bekannte sind. Und die Zeit, Bekannte zu werden, Vertraute zu werden mit dem, der dort einlädt zum Hochzeitsmahl, diese Zeit ist jetzt, bevor der Bräutigam kommt. Man muss ein Bekannter der Hochzeit sein. Die fünf Törichten wollten auch dabei sein. Sie wollten Öl haben. Sie gingen auf den Rat ein und zahlten den Preis um Öl. Aber es war eben zu spät. Dieser Wille hätte sich etwas früher bekunden müssen. Das Interesse war zu Beginn der Geschichte nicht stark genug, um bei Zeiten die nötigen Vorkehrungen zu treffen. Also, es ist wichtig, dass wir bei Zeiten uns vorbereiten und zweitens, dass wir das haben, worauf es ankommt, dass wir ausharren können. Und das ist eben die Bekanntschaft, eine Vertrauensbeziehung zum Bräutigam. Die Anwendung kommt in Vers 13 von unserem Herrn selbst. Also wacht, weil ihr nicht den Tag wisst, noch die Stunde, zu der der Sohn des Menschen kommt. Der Sohn des Menschen ist also der Bräutigam. Jesus deutet also das Gleichnis in dem Sinne für uns. Es folgt ein sechster Vergleich, der letzte von sechs. Ein Vergleich mit drei betrauten Sklaven, mit großen Werten vertrauten, betrauten Sklaven. Und zwar in einem längeren Text, in Versen 13 bis 30. Zuerst etwas Allgemeines. Die Geschichte von den anvertrauten Talenten zeigt, wie man auf die Wiederkunft Jesu Christi vorbereitet sein darf. Und ergänzt so das vorige Beispiel. Die zwei sind miteinander verbunden. Das zweite, das letzte Beispiel, ergänzt das zuvorige am Anfang des Kapitels. Vers 14, der erste Vers des Vergleichs, beginnt mit einem Denn. Vers 13 brachte die vorherigen Verse zum Abschluss. Derselbe Vers aber leitet zu gleicher Zeit die nachfolgenden Verse ein. Das Thema beider Gleichnisse ist das Wachen. Und Vers 13 bildet die Brücke zwischen ihnen. Das heißt, das Thema des ersten Gleichnisses im Kapitel ist im letzten Vers. Und das Thema des zweiten Vergleiches in diesem Kapitel ist der erste Vers. Und das ist derselbe Vers. Das heißt, Vers 13 gehört sowohl zum ersten Teil als zum zweiten Teil des Kapitels. So werden die zwei Geschichten verzahnt. Nun etwas Einleitendes im Text selbst. Jesus gibt uns in Vers 13 eine einleitende Mahnung. Wacht also, weil ihr nicht den Tag wisst, noch die Stunde, zu der der Sohn des Menschen kommt. Diese Mahnung steht nicht nur am Ende der vorigen Geschichte, sondern sie steht am Anfang der zweiten. Und in den Versen 14 bis 15 gibt uns der Herr einige einleitende Angaben zu dieser Geschichte. Es ist wie ein Mann, der außer Landes reiste. Er rief seine Sklaven und übergab ihnen sein Eigentum. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1 Talent, jedem nach dem, das er vermochte. Und sofort reiste er aus dem Land. Ein wunderschönes Bild von unserem Herrn Jesus, wie er handelt, bevor er in den Himmel fährt. Seine Jünger sind betraut mit seinem Eigentum. Und er reist aus dem Lande der Erde und bleibt für längere Zeit und kommt zurück und rechnet ab. Einige Erklärungen zu diesen 2 Versen oder einige Ausdrücke in diesen 2 Versen. Das Es am Anfang von Vers 14, denn Es ist wie ein Mann. Was? Es geht zurück auf Vers 1. Die 2 Geschichten sind ja verzahnt. Es geht zurück auf Vers 1, wo der Gegenstand des Vergleiches das Königreich der Himmel ist. Also, wir können hindeuten, denn das Königreich der Himmel ist wie ein Mann, wie Jesus. Der Mann soll den Sohn des Menschen in Vers 13 darstellen. Wacht also, weil ihr nicht den Tag wisst, noch die Stunde, zu der der Sohn des Menschen kommt. Und dieser ist der Mann, von dem in Vers 14 die Rede ist. Den, der die Geschichte erzählt. Er ist für längere Zeit abwesend, kommt, wie wir wissen nicht wann, wieder. Und es heißt, er übergab sein Eigentum, nicht das ganze Eigentum. Warum nicht? Oder warum sage ich das? Nun, er brauchte ja einiges für die Reise. Wenn wir die natürliche Geschichte einmal zunächst nehmen. Und er brauchte etwas für das, das in der Abwesenheit unternehmen wollte. Aber er übergab einen Teil seines Eigentums seinen Sklaven. Und auch Jesus gibt nicht alles zunächst ab, sondern er hat viel mehr als das, was er uns anvertraut. Aber wollen wir uns merken, wenn er Eigentum seinen Sklaven übergibt, dann gehört dazu die Pflicht, mit diesem Eigentum im Sinne des Herrn, des Sklavenherrn, umzugehen. Es ist nicht einfach so, dass er ihnen jetzt sein Eigentum gibt. Und jetzt können sie damit sitzen oder damit machen, was sie wollen. Es ist ihnen anvertraut, es ist nicht ihr Eigentum, es ist ihnen anvertraut zu einem bestimmten Zweck, nämlich um das Eigentum ihres Herrn zu vermehren. Es ist nicht ihr Eigentum, es wird ihnen anvertraut mit der Pflicht, mit dem Anvertrauten in fruchtbarer Weise umzugehen. Das gehört zu diesem Begriff, er übergab sein Eigentum. Das heißt, vertraute es ihnen an zur Verwaltung, zur Vermehrung. Auch noch der Begriff Talente. Talente sind nicht Zentner oder auch Pfunde. Sie sind auch nicht geistliche Güter, die jeder Jünger Jesu gleichwohl hat. Sie sind nicht das, was wir alle haben, denn diese hatten ja Verschiedenes. Der eine hat 3, der andere 2, ein anderer wieder nur 1. Daher kann es sich bei der Vermehrung auch nicht um geistliches Wachstum handeln. Jeder Christ darf wachsen. Und wachsen soll man in die Christusähnlichkeit. Und zwar darf man in gleichem Maße wachsen, dasselbe Ziel steht jedem vor Augen. Die Talente bedeuten auch nicht Begabung, denn die hat jeder Knecht bereits in verschiedenem Maße, bevor er die Talente bekommt. Nach der Begabung bekommt er die Talente. Ja? Nach der Fähigkeit, mit den Talenten umzugehen, bekommt er anvertrautes Gut. Die Talente sind das Eigentum des Königs und bleiben das Eigentum des Königs, das seinen Dienern anvertraut wird. Eigentum, das nicht in sich wächst, sondern durch weitere Werte vermehrt wird. Es wächst nicht von innen, sondern von außen, indem andere Werte, anderes Eigentum hinzukommt. Vermehrt es sich, dann geschieht das dadurch, dass es den Eigentümer wechselt. Was die 3 von vornherein haben, das bleibt da. Wenn mehr Eigentum in die Hände dieser 3 Sklaven kommt, dann kommt es von anderswo und das Eigentum wechselt den Besitzer. Es geht von jenem zu diesem über. Etwas, das aus fremden Händen in die Hände der Diener des Königs gelangt. Etwas, worüber dann der König das Verfügungsrecht hat, oder dieser Mann. Es ist also Herrschaftsbereich. Etwas, das dem Herrn, dem König oder dem Mann gehört. Bedeutet, es ist heute die Aufgabe von Christen, hier den Herrschaftsbereich Jesu Christi zu erweitern. Übrigens, nach einer Berechnung waren 5 Talente, die der eine bekam, 5 Talente waren damals der Lohn 95-jähriger Arbeit. 2 Talente, die der andere bekam, der Lohn von 38 Jahren Arbeit. Das war viel Eigentum, das hier plötzlich anvertraut wurde. Und auch was wir anvertraut bekommen haben, geht weit über unseren Horizont hinaus. Ungeheuer. Und doch dürfen wir damit umgehen. In den Versen 16 bis 18 handeln jetzt die Sklaven. Zunächst die 2 Treuen. In Versen 16 und 17. Der die 5 Talente bekam, ging und handelte mit ihnen und erwarb 5 andere Talente. So auch der mit den 2ern. Auch er gewann 2 andere. ganz kurz erzählt. In Vers 18 handelt der untreue Sklave, auch er tut etwas. Aber der, der das eine Talent bekommen hatte, ging weg, grub in der Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Warum sagt Jesus nicht, dass der, der ein Talent hatte, wegging und treu war und noch ein Talent bekam, und der, der fünf bekam, der hat sie begraben? Warum gerade dieser mit einem? Liegt darin eine Lektion oder nicht? Oder ist es einfach so erzählt? Wie bitte? Wie würde der volle Satz lauten? Ja. Ja. Und warum erzählt er, dass gerade die, die mehr bekamen, bereit waren zu dienen, und warum sagt er das? Der, der nur eins hatte, nicht bereit war. Wie? Sehr gut. Ist es nicht die Versuchung gerade derer, die so wenig bekommen haben, dass sie nichts tun? Das zu unterschätzen. Ja. Andererseits ist es die Versuchung derer, auch die viel bekommen haben, das zu überschätzen und das für sich zu gebrauchen. Das stimmt auch wiederum, ja. Jeder hat seine Versuchungen. Es ist schwer zu wissen, genau warum das so erzählt wird. Aber möglicherweise aus diesen zwei Gründen. Er kann nicht sagen, dass sie überfordert wurde. Und die Versuchung ist dann, das zu gering zu schätzen. Aber das ist offenbar hier nicht der Fall. Der Mann hat grundsätzlich eine falsche Einstellung seinem Herrn gegenüber. Dann kommt die Abrechnung in den Versen 19 bis 30. Und hier liegt das Schwergewicht der Erzählung. Denn das Thema ist ja die Wiederkunft des Herrn und wie man sich vorbereitet. Der Zeitpunkt der Abrechnung. Nach langer Zeit kam der Herr jener Sklaven und rechnete mit ihnen ab. Sehr deutlich gibt Jesus zu verstehen, dass seine Wiederkunft auf sich warten lassen kann. Wir hatten dieses Thema schon erwähnt. In den Versen 20 bis 23 wird uns die Abrechnung mit den Treuen berichtet. Und der, der die fünf Talente bekommen hatte, trat vor, brachte fünf andere Talente mit und sagte: Herr, fünf Talente übergabst du mir. Schau. Fünf andere Talente habe ich dazu gewonnen. Können Sie sich die Freude dieses Mannes vorstellen? Man kann sich geradezu in ihn hineinversetzen. Er bringt die vier, jetzt ist der große Tag. Jetzt kommt er. Und er ist überglücklich, dass er als treuer Sklave erscheinen darf. Schau, hier hast du noch fünf. Übrigens, es ist für uns heute, denke ich, etwas schwerer, uns hineinzuversetzen in die Mentalität solcher Sklaven. Man muss wissen, dass oft eine sehr enge Beziehung bestand zwischen Sklave und Sklavenherrn, wie Kinder zum Vater. Sie waren ja ein Teil gleichsam der Familie. Dass Sklaven auch schlecht behandelt wurden, das wissen wir. Aber wir wissen auch, dass Kinder schlecht behandelt wurden. Ob Sklaven oder Kinder, bleibt sich gleich. Durch alle Zeiten werden sie schlecht behandelt, aber auch gut behandelt. Sklaven waren gleichsam ein Teil der Familie, des Gesindes. Abraham hat sie, die anderen haben sie gehabt. Das war nicht notwendigerweise verkehrt. Der Begriff des Sklaven ist an sich nicht notwendigerweise entwertend, wie man das heute haben will. Es konnte eine sehr gute Beziehung bestehen zwischen Sklave und seinem Herrn, je nachdem seine Beziehung aussah. Die Beziehung des einen Sklaven war nicht so gut zu seinem Herrn, aber das ist genau wie es in der Familie ist. Ein Kind kann eine schlechtere Beziehung zu den Eltern haben. Aber ich versetze mich in die Lage dieses Sklaven oder stelle mich gleichsam daneben und sehe seine Freude, wie er sagt, schau, 5 andere Talente habe ich dazu gewonnen. Man kann sich fragen, wie wird es sein, wenn wir vor demselben Herrn stehen, werden wir auch diese Freude haben, wenn wir Rechenschaft ablegen? Was werden wir mitbringen? Sein Herr sagte zu ihm, wohlgetan, guter und treuer Sklave. Er war zuerst gut und dann war er treu. Es braucht Güte, um treu zu sein. Es braucht Charakter, um treu zu sein. Du warst über wenigem treu, 95 Jahre Arbeit. Das ist nur wenig. Ja. Im Verhältnis zu dem, was er jetzt anvertraut bekommt. Ich werde dich über vieles setzen. Er sagt nicht wie viel. Tritt ein in die Freude deines Herrn. Der Herr hat Freude an seinem Gut, an seinem, in diesem Fall, seinem himmlischen Gut. Der Himmel ist ein Ort lauter Freude. Nicht ein Schatten, nicht ein trübes Wort, nichts, nur Güte. Können wir uns nicht vorstellen, ne? Keine Wolke, kein Bedenken, kein Argwohn, kein Fragen, warum, wie hast du das denn gemeint, keine Furcht, ja. Nur Freude, nur Gutes. Das ist die Welt Gottes. Die Freude des Herrn, komm, tritt ein in meine Freude. Das ist Belohnung. Zweierlei. Er darf die Freude des Herrn genießen und er darf weiter Verantwortung übernehmen. Es gibt etwas zu tun. Der die 2 Talente bekommen hatte, genauso viel wie der andere. Wenn wir an das Wort Jesu denken, das er kurz zuvor gesagt hatte, die Frau hat mehr eingelegt als alle anderen. Ja. Diese 2 Treuen haben gleich viel, in einem gewissen Aspekt her gesehen, gleich viel gewonnen. Und ihr Lohn ist genau gleich. Ihr Lohn ist gleich. Sein Herr sagte zu ihm, wohlgetan, guter und treuer Sklave, du warst über wenigem treu, ich werde dich über vieles setzen. Tritt ein in die Freude deines Herrn. Es geht um die Treue. Die 2 waren gleich treu. Und weil sie gleich treu waren, bekamen sie den gleichen Lohn. In einer anderen Geschichte erzählt Jesus, dass gleich viel anvertraut wurde, aber nicht gleich viel gewonnen wurde. Und da ist der Lohn verschieden, weil er nach der Treue ist. Da lernen wir also aus diesen zwei Geschichten, dass es sich nicht um das Anvertraute handelt, sondern um die Treue, mit der wir mit dem Anvertrauten umgehen. Sein Herr sagte zu ihm, und das hatten wir schon gelesen, dass das geschickte Können des Einzelnen, das er vor Empfang der Talente hatte, nicht sein Verdienst war, sondern mit seiner Person seinem Herrn gehörte. Das müssen wir auch anerkennen. Das heißt, jeder von diesen Sklaven kam ja als eine Person angetreten, als der Mann, der sich anstellte, abzureisen und das Eigentum ihnen übergab. Jeder von diesen dreien gehörte als Person seinem Herrn mit dem, was er war. Die waren verschieden begabt, aber die ganze Begabung, die ganze Person gehörte dem Sklavenherrn. Alles Können, so wie es war. Und deshalb konnte der Herr von ihnen verlangen, mit diesem Können ihm zu dienen. Der eine konnte mehr tun, aber dieses Können gehörte dem Herrn, nicht nur das Eigentum, das er ihm anvertraute. Weil alles dieses Können dem Sklavenherrn gehörte, kann er es sich leisten, den Lohn so zu verteilen, wie es ihm für gut dünkt. Die Abrechnung mit dem Untreuen, 24 bis 30. Zuerst das Verhör, 24 bis 27. Auch der das eine Talent bekommen hatte, trat vor und sagte: Herr, ich kannte dich. Dreist, ja? Kommt sogar mit einer höflichen Anrede, die er keineswegs meint. Herr, ist gelogen. Herr, ich kannte dich. Du bist ein harter Mann. Erntest, wo du nicht sätest, und sammelst, wo du nicht streutest. So, was liegt in diesem Wort? Rebellion. Aberkennung seines Standes. Ich wusste, dass du sätest, erntest, wo du nicht sätest. So. Sät denn der Herr nicht, wo sein Sklave sät? Was der Sklave tut, das ist der Herr. In dem Sklaven handelt der Herr. Es ist sein Eigentum. Was meine Hand tut, das tue ich. Nicht nur meine Hand, unabhängig von mir. Was mein Auge tut, das tue ich, weil es zu mir gehört. Und da ich mich fürchtete, auch gelogen, ging ich weg und verbarg dein Talent in der Erde. Schau, du hast das Deine. Sein Herr, dieses Mal nicht gelogen, Jesus sagt die Wahrheit, sein Herr antwortet ihm: böser und träger Sklave. Umgekehrt von den anderen, ja? Nicht gut, nicht treu. Böse anstatt gut, träge anstatt treu. Böser und träger Sklave, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht säte. Er nimmt ihn beim Wort. Wenn wir schon zwei verschiedene Personen sind, dann nehme ich dich jetzt beim Wort. Wenn du das schon wusstest, und wenn du wusstest, ich sammle, wo ich nicht streute, du gehörst mir, dann hättest du also wenigstens mein Geld bei den Wechslern anlegen sollen. Und ich hätte bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Das wäre das Mindeste gewesen. Er nimmt ihn beim Wort und doch nicht. Das heißt, er lässt es dabei bleiben, du bist mein Sklave und du wirst dich vor mir verantworten. Du bist mein Eigentum. Was sagt Paulus einmal? Wenn ich's ungern tue, ist mir's gleichwohl befohlen. Ist mir's gleichwohl befohlen. Es ist schöner, dem Herrn zu dienen aus Liebe. Aber wir haben ihm sowieso zu dienen, ob aus Liebe oder aus Furcht. Das soll einmal gelten. Wir haben das Fürchten verlernt. Man hat so lange uns verkündet, Gott ist Liebe und wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und Furcht ist nicht in der Liebe. Sie ist in der Liebe. Ja und nein. Wir müssen lernen zu unterscheiden und nicht gleich verallgemeinern. Es gibt Furcht, die ist in der Liebe. Es gibt eine Furcht Gottes, die liebt Gott von ganzem Herzen. Die Furcht als Angst ist nicht in der Liebe, ja. Aber es bleibt bei aller Liebe zu Gott eine gewisse Zurückhaltung. Gott ist groß und wir sind klein. Gott ist gut und wir sind schlecht. Gott ist der Eigentümer und wir sind das Eigentum. Und es fehlt uns ab und zu ein tüchtiges Fürchten, das unserem Rückgrat hinuntergleitet. Es fehlt uns dieses Fürchten im Rücken, dieses plötzliche, wie soll ich das sagen? Ja, man wird plötzlich abgekühlt, ja. Wie bitte? Ja, aber ich dachte jetzt an Temperatur. Ihr wisst, wie das ist. Wenn man plötzlich Furcht hat, dann wird man kalt in den Rücken entlang, ja. Daran dachte ich jetzt. Ein Schauern geht durch die Person, ja. Das fehlt uns. Wir leben viel zu gemütlich. Ja, viel zu gemütlich. Uns fehlt ab und zu eine tüchtige Tracht Prügel. Ja. Wir tun so, als ob alles okay wäre. Ja? Wir haben verlernt, mit Gott umzugehen. Wir müssen dreierlei lernen im Leben. Erstens, wir müssen lernen, mit einem unsichtbaren Gott zu leben. Könnt ihr das? Versteht ihr, wie man mit einem unsichtbaren Gott lebt? Das will gelernt werden. Man sieht ihn nicht, er ist größer als wir und so weiter. Das muss bedacht werden. Man muss sich das überlegen. Wer ist Gott? Wie lebt man mit ihm? Viele von uns leben abseits. Wir wissen um ihn und ja, dann lass ihn da sein. Ja? Er wird schon nach dem eigenen schauen. Ja? Nee. Wir stehen in Verantwortung vor ihm. Und zweitens, es gilt zu lernen, zu leben mit denen, die mit Gott leben. Mit anderen, die mit Gott leben. Das ist nicht leicht, mit Christen zu leben. Wie lebt man mit Christen? Viele von uns wissen das nicht. Das will gelernt werden. Das wissen wir nicht von vornherein. Das will gelernt werden. Und drittens, wie lebt man mit solchen, die nicht mit Gott leben. Es will gelernt werden, mit Nichtchristen zu leben. Das sind drei der schwersten Lektionen im Leben. Du böser und träger Sklave, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht säte, und sammle, wo ich nicht streute. Du hättest also wenigstens mein Geld, es gehörte mir, bei den Wechslern anlegen sollen, und ich hätte bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Jetzt kommt das Urteil in Vers 28. Nehmt ihm also das Talent ab. Wer soll das tun? Zu wem redet er? In der Wirklichkeit, dies ist ein Bild, aber wenn wir die Wirklichkeit nehmen, möglicherweise zu den Engeln, ich weiß nicht. Nehmt ihm also das Talent ab und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben werden. Und er wird Überfluss haben. Jedem. Aber von dem, der nicht gewonnen hat, nachdem er hatte. Das sind zweierlei. Was man hat und was man gewinnen soll. Der nicht gewonnen hat, dem wird auch das genommen, das er hat von vornherein. Mit anderen Worten, diese drei hatten etwas, bevor sie etwas anvertraut bekamen. Den unnützen Sklaven tut hinaus in die Finsternis, die draußen ist. Dort wird lautes Weinen und Zähneknirschen sein. Warum wird der Mann in die Finsternis geworfen? Er wird in die Hölle geworfen, das ist die Realität, ja. Warum? Geht man in die Hölle, weil man nicht treu war? Wie bitte? Gott nicht erkannt. Wovon ist die Untreue eine Offenbarung? Wie? Ja, Lebenswandel, ja, aber die Frage noch weiter zurück, und das ist die Antwort. Der Lebenswandel an für sich ist nicht das Maßgebende. Der Lebenswandel ist eine Offenbarung von etwas, das die Grundursache ist. Wir sollten vorsichtig sein und nicht meinen, wir gehen verloren, weil wir nicht gut waren, weil wir nicht einen guten Lebenswandel führten. Nicht Werke. Es geht um etwas Grundsätzliches, das die Ursache dafür ist. Es geht um eine Beziehung zu dem Herrn. Und hier war Auflehnung. Wir merken aber, dass Arbeit oder Wirken oder Treu im Wirken verbunden ist mit Sein. Wir haben hier zweierlei, Sein und Tun. Der Mann wird nicht in die Finsternis geworfen, weil er nicht besser handelte, sondern, das heißt, wegen seines Tuns, sondern wegen seines Seins. Er offenbart sich als ein rebellischer Knecht. Er offenbart sich als jemand, der sich auflehnt gegen seinen Herrn. Das heißt, er ist in seinem Herzen nicht ein Knecht dieses Herrn. Das Tun ist die Offenbarung dieser Grundhaltung. Aber es bleibt dabei, haben wir eine richtige Beziehung zum Herrn, dann wird sie sich im Tun offenbaren. in einem heiligen Wandel, aber auch in einem Wirken. Das heißt, wir können das Wirken nicht trennen vom Sein. Jesus sagt in Johannes 15, jede Rebe an mir bringt Frucht. Jede Rebe. Bringt sie nicht Frucht, dann wird sie sofort entfernt. Und Jesus weiß genau den Augenblick, wo kein Leben mehr ist. Frucht, wo Leben ist, da entsteht Frucht. Wo keine Frucht entsteht, da ist auch kein Leben mehr. Und Jesus weiß diesen Zeitpunkt und dann entfernt er die Rebe. Aber jede Rebe bringt Frucht. Es gibt nicht so etwas, dass es einen Christen gibt, der nicht für Jesus arbeiten würde. Dienst und Sein gehören zusammen. Das ist ein Guss. Ist kein Dienst da, ist kein Sein da. Dieser Mann offenbart Mangel an Sein, an Knechtsein, durch sein Nichttun, durch seine Faulheit. Er geht in die Hölle, nicht weil er nicht gearbeitet hat, sondern weil sein Nichtarbeiten offenbarte, was er wirklich innerlich war. Wir müssen also gründlich denken, damit wir diesen Text nicht in Gegensatz bringen zu anderen Texten, die eindeutig sagen, wir werden gerettet nur durch den Glauben an Jesus Christus und nicht durch Leistung. Aber, sagt Paulus auch, ist Glaube da, dann wird er sich offenbaren in Werken. Ja? Offenbart er sich nicht in Werken, auch Jakobus sagt das, dann ist er nicht Glaube. Die zwei gehören zusammen. Am einen kann man das andere erkennen. Wir müssen nicht so weit gehen und sagen, und dann in unserer Vorstellung das Auge zu stark auf das Wirken oder auf das Leben haben. Das ist eine Gefahr. Ich höre immer wieder in manchen Gebeten, Herr, lass mich so leben, dass ich dir mal einst ankomme. Das können sie gar nicht. Das werden sie nie können, so leben, dass sie dort ankommen. Das ist gar nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, dass sie Jesus treu bleiben. Wenn sie das unter so leben meinen, dann ist gut. Aber so wie sie das formulieren, bekommt das den Eindruck in der Umgebung, dass sie denken an eine gewisse Art von Leben, so fromm sein, ja, so dies und das tun, dass sie dann dort ankommen. Vor dem wollen wir uns hüten und nicht neu auf wieder eine Leistungstheologie aufbauen. Wir müssen uns ganz klar darüber sein, dass es nur Jesus ist und nicht ein Iota von Selbstleistung, nichts. Es wird alles der Herr sein, auch in unserem Dienst. Ihr merkt, vorhin habe ich gesagt, der Mann sagt, ich wusste, du sammeltest, wo du nicht sätest. Ja. Aber es ist der Herr, der dort sät, wo der Sklave sät. In der Realität. Alles ist der Herr. Gerade heute habe ich noch, heute Morgen gelesen, in Markus 13, sagt Jesus, nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Wenn in dieser Welt etwas geschehen sein wird für Gott, dann wird Gott selbst es getan haben, nicht wir. All unser Dienst muss von Christus getan sein, sonst ist er leer und tot. Das sind tote Werke. Sie können singen, sie können Traktate verteilen, sie können noch so treu sein, von früh bis spät, wenn es nicht Jesus ist, der das tut, in ihrem Denken, in ihren Muskeln, in ihren Nerven, in ihrer Seele, wenn er nicht die Energie ist, ist alles vergeblich. Deshalb ist das Geheimnis eines Christenlebens das Pflegen einer inneren Beziehung zu Jesus Christus. das Pflegen einer Beziehung zwischen Rebe und Weinstock, das Erhalten einer offenen Beziehung, damit nicht da etwas abgerissen wird bzw. abgeblockt wird, an der Nahtstelle zwischen Rebe und Weinstock. Dort muss die Beziehung offen sein, sodass die Saft, die Freude, der innere Verkehr zwischen uns und Jesus offen bleibt. Dann kommt es. Dann ist die Liebe da, dann ist das Vertrauen da. Aber das zu pflegen, eine wirklich Glaubens- und Liebesbeziehung zu Jesus Christus. Wir lernen hier von der organischen Einheit des Christenlebens. Aber dabei müssen wir erkennen, worauf es letztlich ankommt. Eine Ausgewogenheit ist gefragt. Ja, wir sind jetzt zum Ende gekommen dieses zweiten Teils und könnten jetzt eine Pause einlegen von